Und ich bin auf diese beiden Worte bei meinem Aufenthalt in der Rheumaklinik gestoßen, als ich nämlich die Briefe an Timotheus gelesen habe. Viermal kommt das vor, du aber. Und Thorsten hat das schon so schön gesagt, da muss wohl was falsch gelaufen sein, weil Paulus dann zu Timotheus sagt, du aber. Genau, und so ist es. Paulus schildert zunächst erstmal die Situation, in der Menschen stecken, und man muss ganz klar sagen, es geht hier um Christen, nicht um die Welt, um alle Menschen, sondern es geht darum, dass sich Christen in irgendeiner Art falsch verhalten. Und dann zeigt Paulus Timotheus auf, wie er sich verhalten soll, du aber. Paulus scheint die Gemeinde in Ephesus gut zu kennen. Er war ja sehr gut befreundet mit Timotheus, der trotz seines jungen Alters der Leiter der Gemeinde war. Und Paulus war auch öfter in Ephesus. Vielleicht wurden ihm Dinge zugetragen. Jedenfalls wusste er Bescheid. Und bevor wir uns natürlich der ersten Aufforderung an Timotheus zuwenden, müssen wir uns die Situation ansehen, die Paulus vorfindet und kurz skizziert. Ich lese aus dem 6. Kapitel. An ist es. Wenn jemand etwas anderes lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus und die allgemeine christliche Lehre hält, dann ist er verblendet und versteht nichts. Er hat einen krankhaften Hang zu spitzfindigen Untersuchungen und Wortgefechten. Daraus entstehen Neid und Streit, Beleidigung, böse Verdächtigung und fortwährender Zank. Solche Menschen haben ihren gesunden Verstand verloren. Sie sind so weit von der Wahrheit abgeirrt, dass sie meinen, Gott zu dienen sei ein Mittel, um reich zu werden. Es stimmt ja, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wie oft erliegen Menschen, die unbedingt reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels? Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen? Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgewichen sind und sich selbst viele Schmerzen zugefügt haben. Paulus prangert hier also ganz deutlich die Geldliebe an. Dabei müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es hier wirklich um ein Schreiben, einen Brief an Christen oder an einen Christen geht, aber das können wir sicher auf uns übertragen. Das Thema Geld kommt heutzutage nur noch ganz selten auf den Kanzeln vor. Früher wurden da richtig scharfe, schmetternde Predigten drüber gehalten. Vielleicht kommt das Thema nicht mehr so vor, weil wir ähnlich denken wie die Epheser? Zunächst sind zwei Dinge festzuhalten. Erstens, Paulus prangert nicht das Geld an, das manche in der Tasche haben, sondern die Geldliebe, die Geldgier. Er schimpft nicht auf die Habe, auf das, was jemand hat, sondern auf die Habgier, das Habenwollen. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich finde, da sollte man ein ganz großes Achtung einfügen. Es geht Paulus nicht darum, Reichtum oder die Reichen zu verdammen. Natürlich weiß Paulus auch, Jesus hat es ja selber auch gepredigt, dass Reiche immer gefährdet sind in ihrem Glauben, weil das Geld eben schnell zu einem Götzen werden kann. Jesus selbst warnt eben in der Predigt davor, wir haben es in der Losung gehört, sein Herz daran zu hängen. Zum zweiten Punkt, was auch unbedingt in der Auseinandersetzung mit dem Thema Geld beachtet werden muss, Geldliebe ist keine Frage des Reichtums. Das finde ich ganz wichtig. Geldliebe ist keine Frage des Reichtums. Auch arme Menschen können gierig sein, geizig und an dem festhalten, was sie haben oder haben wollen. Geldliebe oder Habgier, von der Paulus hier schreibt, betrifft eben nicht nur die Reichen. Es kann sich also hier keiner zurücklehnen und sagen, das betrifft mich nicht, ich habe ja gar nichts oder ich habe nicht viel Geld und Besitz. Von mir kann Paulus ja nicht sprechen. Das finde ich ganz wichtig, darum geht es nicht. Es geht nicht um, sagen wir mal, ab 1 Million oder so, sondern es geht ab 1 Euro. Ab dem, was wir haben. Davor warnt Paulus. Es geht also um die, ja, die wenig besitzen, aber ihr ganzes Leben darauf fixiert sind, mehr zu bekommen, Größeres zu haben, die dem Habenwollen nachjagen. Und wenn sich die Gedanken immer nur darum drehen, mehr haben zu wollen, sich auch dieses oder jenes noch leisten zu können, dann spricht der Besitzstand, dann spielt der Besitzstand, die Höhe des Besitzes keine Rolle, weil dann nämlich Herz und Verstand und Seele nicht mehr mit Gott beschäftigt sind, sondern eben mit dem Geld, mit dem Haben wollen, mit der Geldliebe. Und darum, das fand ich sehr spannend, als ich das rausgefunden habe, bittet in den Sprüchen der weise Mann Agur Folgendes: Lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Also es ist schwierig, arm sein und reich sein. Beides kann dazu führen, dass wir uns von Gott abwenden, dass wir unser Herz an das hängen, was wir gerne hätten oder eben auch haben. Es gab in Ephesus anscheinend die Irrlehre, die auch heute weit verbreitet ist, die wir als das Wohlstandsevangelium bezeichnen. Wir müssen ja davon ausgehen, es sind ja Irrlehren, die im christlichen Bereich kursierten. Das Wohlstandsevangelium, selbst zur Zeit des Alten Testamentes gab es schon diese Gedanken, nämlich dass der, der von Gott gesegnet ist, auch viel besitzt. Oder umgekehrt, der besitzt viel, der besonders fromm ist, weil Gott ihn dann segnet. Also das ist so ein Tun-Ergehens-Zusammenhalt, wenn ich besonders fromm bin, dann habe ich auch entsprechend viel Geld und Reichtum. Das ist das Wohlstandsevangelium, das immer auch heute noch gepredigt wird. Diesen Gedanken, muss ich sagen, kann ich bei Jesus nicht finden. Auch Jesus verwirft nicht grundsätzlich den Reichtum, das Geld, den Besitz. Aber er warnt uns eben davor, unser Herz daran zu hängen und dem Geld zu dienen, weil es eben ganz schnell zum Götzendienst wird. Weil man manchmal einfach dann nicht mehr davon loskommt, immer mehr haben zu wollen, noch dies oder jenes. Selbst der superreiche Rockefeller, der ja sprichwörtlich dieser Superreiche war, der antwortete auf die Frage, was er unter Reichtum versteht. Immer ein bisschen mehr, als ich habe. Der hatte alles. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was Rockefeller besaß. Heute heißen die Leute anders, ist egal. Aber dann noch zu sagen, Reichtum bedeutet immer ein bisschen mehr, als ich habe. Ich glaube, das ist das, was die Bibel hier unter dieser Geldliebe, Geld, Habgier und so weiter versteht. Es ist nie genug. Ich muss immer noch weiter jagen, immer noch weiter suchen, immer noch mehr, mehr, mehr. Das ist hier gemeint. Rockefeller hatte sicherlich eine starke Geldliebe und Habgier, denn er besaß unglaublich viel, aber es war nicht genug. Und darum geht es, Paulus, es genug sein zu lassen. Wir können nämlich das, was wir hier anhäufen, nicht mitnehmen. Wir haben das gehört im Gleichnis von dem reichen Kornbauern. Jesus weist ihn darauf hin, du Narr, noch heute Nacht wird Gott dein Leben von dir fordern. Du wirst sterben und was dann? Was hast du denn dann davon, dass du so viel angehäuft hast? Nix, weil du es nicht mitnehmen kannst. Irgendjemand anders wird sich darüber freuen, kann davon leben. Aber du hast nichts davon. Wir werden besitzlos geboren und wir sterben genauso nackt und arm, wie wir in diese Welt gekommen sind. Und das ist eine Tatsache, auf die Paulus uns hinweist. Warum also immer mehr haben wollen? Warum Besitz anhäufen, mehr als wir eigentlich brauchen. Die Geldliebe, die Habgier, so sagt Paulus, sind die Wurzel allen Übels. Ich denke, deutlicher kann man es gar nicht ausdrücken. Wenn mein Herz am Haben und Besitzen wollen hängt, wenn mein Geist mit der Frage beschäftigt ist, wie es immer mehr werden kann, dann stehe ich in der Gefahr, meine Beziehung zu Mitmenschen, aber auch vor allem meine Beziehung zu Gott zu vernachlässigen und zu stören. Eventuell sogar, wie Paulus hier anscheinend festgestellt hat, bei manchen vom Glauben abzukommen. Reichtum ist keine Sünde. Armut ist kein Glück und Verdienst. Der Arme ist nicht ein besserer Mensch, weil er wenig oder nichts hat. Aber der Reiche ist auch kein schlechterer Mensch, weil er viel hat. Sondern jeder von uns wird von Gott zur Rechenschaft gezogen über das, was er mit seinem Besitz getan hat. Der Wunsch nach Geld, egal ob ich viel oder wenig besitze, ist die Frage, ob er mein Leben bestimmt oder ob ich frei damit umgehen kann. Die Römer hatten so ein Bild, nämlich, dass sich Reichtum verhält wie Meerwasser. Statt den Durst des Menschen zu löschen, bekommt er immer mehr Durst, je mehr er davon trinkt. Es ist nie genug. Und der Wunsch nach Reichtum ist in einer Illusion begründet, nämlich dem Wunsch nach Sicherheit. Geld, wenn ich erstmal genug Geld habe, dann kann mir nichts passieren. Aber ganz ehrlich, die Sicherheit, nach der wir eigentlich streben, lässt sich nicht mit Geld kaufen. Der Reiche wird genauso wenig wie der Arme verschont von Krankheit, Trauer, Schmerz, Tod und so weiter. Da gibt es keinen Unterschied. Und deshalb noch ein wichtiger dritter Punkt bei der Beschäftigung mit dem Thema Geld. Paulus ruft nicht zu einer maximalen Askese, also dem totalen Verzicht von allem auf, sondern Paulus ist es wichtig, dass wir nicht unsere gesamte Aufmerksamkeit auf die Verwirklichung unserer Glücksvorstellungen richten. Glück hat für Paulus mit Zufriedenheit und Genügsamkeit zu tun. Das heißt, der ist wirklich glücklich, der sagt, ich habe nicht viel, aber es ist genug für mein Leben. Paulus hinterfragt das Streben nach einem immer besseren Lebensstandard, weil einfach die ganze Energie, die wir haben, verloren geht und von dem eigentlichen Auftrag der Glaubenden abgezogen wird, nämlich dem Dienst für Gott, dem Dienst für andere Menschen. Wenn ich nur um mich drehe und mit beschäftigt bin, wie könnte ich noch mehr verdienen, kann ich mich nicht um das Reich Gottes kümmern. Und aus diesem Grund kommt Paulus nach dem persönlichen Rat an Timotheus, den überspringe ich jetzt gerade mal, da kommen wir noch drauf zurück, noch einmal auf das Thema Geld zurück. Und er gibt Timotheus folgende Empfehlung. Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Habt ihr es gehört? Gott ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Es geht nicht um Askese. Es geht gar nicht darum, dass Gott sagt, nein, das darfst du alles gar nicht. Wir dürfen es genießen, was wir haben. Gott schenkt es uns. Das ist doch einfach mal erstmal eine tolle Freiheit, eine super Botschaft. Das, was wir haben, können wir auch wirklich genießen. Ich finde das eine tolle Aussage. Aber nicht daran festhalten. Nicht sich die ganze Zeit darum drehen, sondern zufrieden sein. Und weder dem immer mehr haben wollen verfallen, noch eben das Vertrauen auf irdischen Besitz setzen. Was die Reichen tun sollen, ist von ihrem Reichtum abgeben, anderen helfen und sich so echten Reichtum schaffen. Und das gilt meiner Meinung nach wieder nicht nur für die Superreichen und Reichen. Denn die Frage ist doch, wo eigentlich beginnt Reichtum? Also ich würde sagen, dass ich jetzt nicht wahnsinnig viel Geld auf dem Konto habe. Ich zähle sicherlich nicht zu den Reichen in Deutschland, aber trotzdem würde ich sagen, dass ich reich bin. Ich habe alles, was ich zum Leben brauche und mehr. Ich gehöre zu den Reichen. Das heißt, diese Aufforderung zu gucken, wo kann ich anderen etwas abgeben, wo kann ich dem Reich Gottes dienen mit meiner Habe, mit meinem Geld, gilt auch für mich. Wo beginnt Reichtum? Nämlich da, wo ich mehr habe als genug zum Leben. Da beginnt Reichtum. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht vom Weltgebetstag, das mich sehr persönlich sehr angesprochen hat, sehr beeindruckt hat. Es geht um eine Frau aus Vanuatu mit dem Namen Juliette Pitta. Ich weiß nicht, ob er richtig ausgesprochen ist. Diese Frau lebt in einer kleinen Hütte von 15 Quadratmetern. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was 15 Quadratmeter sind, das sind nicht viel. Und sie lebt in dieser kleinen Hütte mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. 15 Quadratmeter. Sie ist eine berühmte Künstlerin in der Zwischenzeit. Als sie jung war, konnte sie mit Hilfe eines Freundes der Familie die Schule besuchen und ein Studium absolvieren. Also Vanuatu ist jetzt auch nicht gerade so reich insgesamt, und der Freund hat der Familie das Geld gegeben, damit sie studieren konnte. Und mit ihren Bildern könnte sie heute genug Geld verdienen, um sich eine größere Hütte auf Vanuatu zu kaufen. Oder wenigstens eine Staffelei, auf der sie ihre Bilder malen könnte. Aber ihr Vater hat ihr ein Motto mit auf den Weg gegeben für ihr Leben. Sei wie eine Kokospalme. Sie wächst ständig nach oben, ohne ihre Kraft und ohne ihre Kraft auf Seitenzweige zu verschwenden. Und wenn sie groß ist, dann bringt sie Früchte hervor. Diese Juliette hat ihr Geld, das, was sie mit ihren Bildern verdient, nicht auf das eigene Fortkommen verwendet. Sie hat gesagt, ich habe genug. Mir macht es nichts aus, mit einem Holzbrett auf dem Boden meine Bilder zu malen. Ist ja immer gut gegangen. Warum soll ich eine teure Staffelei haben? Und wir leben als Familie gut zusammen in dieser Hütte. Warum soll ich ein größeres Haus bauen? Und so nimmt sie ihr Geld, um das zu tun, was der Freund der Familie für sie getan hat. Sie hilft jungen Menschen, den Besuch einer Schule zu finanzieren, eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu ermöglichen. Und sie unterstützt Nachbarn finanziell, wenn sie medizinische Versorgung nötig haben. Diese Frau hat für mich das umgesetzt, was Paulus an Timotheus schreibt. Sie ist mit dem zufrieden, was Gott ihr geschenkt hat. Und das, was sie mehr hat zum Leben, über ihre Zufriedenheit hinaus, das gibt sie gerne weiter, damit auch andere wieder wachsen können. Das ist für mich nur ein Beispiel, wie wir die Worte der Bibel konkret in unser Leben umsetzen können. Jetzt zu den persönlichen Worten an Timotheus. Paulus ist sich sicherlich bewusst, dass nur eine Verurteilung der Geldgier noch nichts verändert. Darum ist es wichtig, dass er uns auch noch sagt, was können wir denn für einen Lebensstil einüben? Der Maßstab dann ist für unser Leben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe vor all dem. Jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Zu diesem Kampf hast du dich in besonderer Weise verpflichtet, als du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Ich befehle dir vor Gott, von dem alles Leben kommt, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus für das gute Bekenntnis eingetreten ist, erfülle den Auftrag, der dir gegeben ist, so zuverlässig, dass dich kein Tadel trifft, und bleibe darin treu, bis Jesus Christus, unser Herr, vor aller Welt in Erscheinung tritt. Du aber, Mensch Gottes. Damit ist natürlich zunächst einmal Timotheus gemeint, weil ja der Brief an ihn geht. Aber ein Mensch Gottes, das sind doch alle die, die eben zu Gott gehören. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann bist du ein Mann oder eine Frau Gottes. Und wenn ich diese Worte lese, dann kann ich nur sagen, Christsein auf dem Sofa gibt es danach nicht. Christsein bedeutet, in Bewegung zu sein. Und da geht es nicht um einen gemütlichen Spaziergang am Sonntagnachmittag, sondern die Verben, die Paulus gebraucht, da ist unglaublich viel Action drin. Fliehe, jage nach, kämpfe. Der erste Rat, den Paulus Timotheus also erteilt, ist die Flucht. Das hört sich jetzt nicht besonders heldenhaft an für Christen, aber es gibt in der Bibel immer wieder Dinge, wo gesagt wird, fliehe davor. Es ist besser, dem ganz auszuweichen. Dazu gehört auch die Geldliebe, die Habgier. Denn gerade die Habgier, das Haben wollen, unbedingt haben wollen, ist die einzige Sünde, wo in der Bibel beschrieben wird, dass sie Götzendienst ist. So ernst nimmt die Bibel das. So gefährdet sind wir, dass sie darauf hinweist, Habgier ist Götzendienst. Und wir können ganz schnell da reinfallen, dass wir zu diesem Götzendienst kommen. Paulus sieht ja eben in ihr die Wurzel allen Übels. Und wenn man mal in der Bibel liest, die Versuchungsgeschichte Jesu zum Beispiel, der Teufel hat Jesus versucht, mit dem Angebot von Besitz, eben mit der Habgier sozusagen, vom rechten Weg abzubringen. Also fliehe vor diesem Wunsch, noch mehr haben zu wollen. Und diese Flucht führt ja nicht ins Leere, sondern gleichzeitig, so schreibt Paulus, jagst du anderem hinterher, was aber Gott entspricht, nämlich Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Freundlichkeit. Und allein über diese Begriffe könnte man mehrere Predigten halten, was das im Einzelnen bedeutet. Das würde jetzt hier ein bisschen weit führen. Aber das ist so der Maßstab, das Ziel, wie wir als Christen leben sollen, wie Paulus es uns vorgelebt hat, wie Christus es vor allen Dingen gelebt hat. Und darum, so sagt Paulus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe darum, dass du Gerechtigkeit lebst, in Gottesfurcht, dass dein Glaube stark wird, deine Liebe übersprudelnd, dass du Geduld hast mit anderen Menschen und ihnen freundlich begegnest. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und man muss es einfach sagen, es ist ein Kampf. Darin kennt Paulus sich aus. In seinem Brief an die Epheser warnt er sie davor, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umherzieht, um sie eben vom Glauben abzubringen. Und ich glaube, wir können es gar nicht stark genug betonen, dass wir als Christen in diesem Kampf mit den Mächten stehen. Dass wir genauso wie Christus angefochten, versucht werden mit Besitz, mit haben wollen. Das ist kein bloßer Wettkampf um Ehre und Ruhm. Das ist auch kein Scheingefecht, das wir führen müssten, sondern wenn du Christus nachfolgst, dann stehst du mitten im Krieg. Dann musst du kämpfen, denn der Teufel wird auf gar keinen Fall aufgeben, dich von diesem Weg abzubringen. Und ein Mittel ist eben die Geldliebe, das haben wollen und noch stärker ausgedrückt, die Habgier. Also fliehe davor und jage gleichzeitig den Tugenden Jesu nach. Ich habe mal versucht, das nochmal plastisch zu machen, was Fliehen und Jagd, Nachjagen bedeutet. Stell dir jetzt erstmal ein Tier vor dem du wirklich Angst hast. Zum Beispiel eine riesige Spinne, eine Schlange, irgendein Untier. Und diesem Untier begegnest du des Nachts in einer Sackgasse. Was tust du? Fliehen, und zwar mit aller deiner Kraft. Der einzige Gedanke, der dich dann beherrscht, ist: nur weg davon. Nur weg davon, das will mich packen. Also so versteht Paulus das. Und jetzt stell dir vor, du gehst auf der Straße und siehst die Person, die du am meisten liebst, in etwas Entfernung die Straße hinuntergehen. Was tust du? Du jagst ihr nach. Du läufst so schnell, dass du sie auf jeden Fall erreichen kannst. Und der einzige Gedanke, der dich dabei beherrscht, ist der: da muss ich hin. Das ist Fliehen und Nachjagen. So ernst meint Paulus das. Handle so. Fliehe vor der Geldliebe mit allem, was du kannst. Und jage der Gerechtigkeit, der Liebe, der Gottesfurcht und so weiter nach. Das ist Christsein. Das ist die Aufgabe eines Gottesmenschen. Das ist unsere Aufgabe. Paulus nennt Timotheus auch zwei Dinge, die ihm dabei helfen können, diese Aufgabe zu bewältigen, das Fliehen und dem Nachjagen. Das eine ist der Blick zurück und das andere ist der Blick nach vorne. Bei dem einen beschreibt er bei dem Blick zurück die Erinnerung an das Bekenntnis, das Timotheus abgelegt hat. Und ich gehe davon aus, dass es vielleicht das Taufbekenntnis ist, das Timotheus abgelegt hat. Denn das Taufbekenntnis beinhaltet ja mehr als nur das Ja zu Gott, sondern das Taufbekenntnis beinhaltet auch das Ja zur Nachfolge Jesu. Ich sage mit meiner Taufe: ja, ich will genauso leben wie Jesus Christus. Ich will ihm immer ähnlicher werden. Auf diesen Weg begebe ich mich. Das hat Timotheus bekannt. Dazu hast du dich bekannt in deiner Taufe. Dass du mit deinem ganzen Leben dich hingibst an Jesus Christus, ihm nachzufolgen und so zu leben, wie er gelebt hat. Das ist Christsein. Darum, lieber Timotheus, schreibt Paulus, erfülle den Auftrag, der dir gegeben ist, so zuverlässig, dass dich kein Tadel trifft, und bleibe darin treu, bis Jesus Christus, unser Herr, vor aller Welt in Erscheinung tritt. Also tue das, wozu du dich in der Taufe, vielleicht war es aber auch ein Dienstbekenntnis, das weiß man nicht, aber wozu du dich bekannt hast in der Nachfolge Jesu. Bleibe diesem Auftrag treu, bis Christus wiederkommt. Das ist der Blick zurück, das Bekenntnis, das ich abgelegt habe. Der Blick nach vorne ist auf das, was uns verheißen ist, nämlich die Ewigkeit. Paulus schreibt: ergreife das ewige Leben. Auch das ist wieder nichts Statisches. Das kommt nicht so einfach auf uns zu, anscheinend. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, aber Paulus schreibt es ganz klar: ergreife das ewige Leben. Halt es dir oder stell es dir vor Augen, diese Perspektive, die wir haben. Schau nicht auf das, was andere haben oder tun, sondern schau auf Christus, sieh auf den Himmel, sieh auf das, was er schon für dich bereitet hat. Ich glaube, dieses Ziel vor Augen ist die beste Motivation, die wir haben, um eben den Kampf des Glaubens tatsächlich zu führen. Wenn wir uns das vor Augen stellen, was uns in der Herrlichkeit Gottes alles noch erwartet, dann können wir uns wirklich die Frage stellen: was brauche ich das alles hier, was man alles haben könnte? Wir bekommen doch noch so viel. Es erwartet uns ja noch die ganze Herrlichkeit Gottes in Ewigkeit. Ich glaube, das ist wichtig, dass Paulus uns das so vor Augen stellt. Diese Perspektive immer wieder einzunehmen, es wirklich zu ergreifen, damit wir loslassen können, das, was wir haben wollen, das, was wir besitzen. Das ist die Motivation dazu. Solange ich Kleidung, Nahrung, ein Dach über dem Kopf habe, gibt es keinen Anlass zur Sorge. Das ist genug. Und das Interessante ist, das griechische Wort für diese Genügsamkeit ist Autarkie. Das autarke Leben. Das heißt, das Leben in Freiheit, wenn ich nämlich nicht gebunden bin an alles, was ich besitzen könnte, sondern frei davon bin, ganz autark leben kann mit dem, was Gott mir gibt, weil es genug ist. Ich werde frei und unabhängig von allen Bindungen an Geld, Besitz und Habe. Und das ist die echte Freiheit in Christus. Und mitten in dieser Auseinandersetzung mit der Geldliebe, der Habgier, dem Reichtum, kommt Paulus, als er auf Christus blickt, als er uns diesen Hinweis gibt auf Christus und die Ewigkeit, da kommt Paulus ins Schwärmen und er kommt zum Lob Gottes. Da heißt es, denn zur richtigen Zeit wird Christus vom Himmel her offenbart werden, durch den gnädigen und allein allmächtigen Gott, den König der Könige und Herrn aller Herren. Nur er allein wird nie sterben und er wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Niemand hat ihn je gesehen oder kann ihn sehen, aber ihm sei Ehre und Macht in alle Ewigkeit. Amen. Und ich denke, dazu können auch wir nur sagen, Amen. Wir haben einen Moment der Stille und dann hören wir das Lied Mittelpunkt.